Die Geschehnisse, Urteile und Maßnahmen nach dem Wiener Derby waren in den vergangenen Tagen rund um den SK Rapid sehr präsent. Bei Verein hören werden wir dieses Thema bewusst erst kommende Woche nach dem letzten Spiel des Grunddurchgangs aufgreifen. Heute werfen wir nämlich einen Blick zur medizinischen Abteilung und begrüßen einen Gast, der seit knapp 20 Jahren Teil unseres Ärzteteams ist, mit Saisonende allerdings seine Tätigkeit beenden wird.
Verein hören. Der offizielle Podcast des SK Rapid. Mit Lukas Marek und
Dr. Thomas Balzer.
Ja, wir hören heute rein bei Dr. Thomas Balzer, seit 18 Jahren Teamarzt des SK Rapid. Herzlich willkommen im Rapid-Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Thomas, bevor wir so richtig starten, darf ich dir die Spielregeln unseres Podcasts erklären. Wir haben hier ein Sparschwein stehen, das heißt, wenn eine klassische Fußballerphrase kommt, bin ich mir bei dir jetzt nicht so sicher, aber vielleicht, dann würde ich dich bitten, eine Münze einzuwerfen in unser Sparschwein. Darüber hinaus habe ich hier einen Buzzer stehen. Falls ich mit einer Antwort von dir überhaupt nicht zufrieden sein sollte, darf ich einmal während dieses Podcasts draufhauen und dann kommt ein besonderes Signal. Ansonsten freuen wir uns jetzt auf 45 Minuten pures Rapid-Leben als Teamarzt. Aber bevor wir zum Leben als Teamarzt kommen, würde ich gleich mal mit dir persönlich beginnen. Fußballfan, seit Kind an, Rapid-Fan?
Seit Kindesbeinen, schätze mal so, seit meinem 8., 9. Lebensjahr. Fußballfan vielleicht schon früher, aber Rapid-Fan hat sich damals eben so um das 8., 9. Lebensjahr ergeben. Warum Rapid-Fan? War so, dass ich also relativ fußballnarrisch war, wie viele Kinderbuben fallen in dem Alter. Und mein Vater aber mit Fußball nicht wirklich sehr viel am Hut hatte, aber als praktischer Arzt damals auch Kontakt natürlich mit seinen Patienten hatte und hatte einen sehr fanatischen Rapid-Anhänger, der immer bei ihm in der Ordination war und hat irgendwann einmal zu ihm gesagt, du, mein Sohn ist so wirklich fußballnarrisch, könntest du vielleicht den einmal am Fußballplatz mitnehmen, weil ich habe nicht so Zeit und mich interessiert es auch nicht so. Er hat zwar immer gesagt, er ist Wiener-Anhänger, aber ich glaube, das glaube ich bis heute nicht, dass das gestimmt hat. Er war ganz einfach nicht Fußball interessiert. Und dann bin ich mit diesem Patienten erst einmal auf die Pfarrwiesen gegangen. Ich weiß nicht mehr wirklich, welches Spiel das war, aber das war sozusagen der Einstieg als Rapid-Fan. Und ab dem Zeitpunkt, der hat mich dann natürlich öfter mitgenommen und später dann halt, wie es sich so ergibt, habe ich das dann alleine fortgeführt. Aber der war, der, weiß nur, wie er heißt, der Herr Eisler, war mein Entree zu Rapid praktisch.
Jetzt hast du gesagt, dein Vater war auch Arzt. Das heißt, für dich war immer klar, du willst sein Nachfolger werden, du willst Arzt werden?
Absolut, ja. Also das war schon vielleicht noch nicht in der Schule, aber spätestens knapp vor der Matura und nach der Matura war es eigentlich klar, dass ich also auch Medizin studieren werde und möchte und dann natürlich all along die Ordination irgendwann übernehmen. Wir waren, solange ich also in der Schule, Volksschule gewesen bin oder die erste Zeit der Volksschule, war mein Vater Landarzt auch im Waldviertel, das war tiefstes Waldviertel damals in den 60er Jahren, in der Nähe von Raps an der Theier. Und dort bin ich sogar die ersten eineinhalb Jahre bin ich dort in die Schule gegangen. Es war eine achtklassige Schule, das heißt, ein Lehrer hat 8 verschiedene Schulstufen unterrichtet, von der ersten Volksschule bis in die vierte Haupt. Und irgendwann einmal war das halt so, dass das dann für meine Eltern irgendwo ein Thema war, dass ich irgendwie vielleicht ein bisschen eine bessere Schulausbildung bekomme. Und dann hat sich das gerade ergeben, dass in Wien sehr viele Ärzte gebraucht wurden. Und dann sind meine Eltern von vom Waldviertel nach Wien gezogen und haben dort mein Vater hat dort eine Ordination eröffnet. An der Stelle ist auch heute noch meine Ordination, die ich dann übernommen habe.
Jetzt weiß ich oder weiß man, dass das Medizinstudium sehr, sehr anspruchsvoll ist. Wie ist es dir ergangen?
Also im Rahmen des Medizinstudiums war es so, dass ich eigentlich schon die Studienzeit ausgenützt habe, würde ich mal sagen. Ich habe vom Studium her die volle Zeit und ein bisschen mehr benötigt, viele sagen, weil ich es so genau genommen habe. Aber wie viele Studenten habe ich halt in dieser Zeit, das waren die 80er Jahre, auch sehr viele Nebeninteressen gehabt. Und daher hat das Studium, glaube ich, war damals für 6 Jahre anberaumt und ich habe 8 Jahre studiert. Aber es war nie der Grund, dass es mir jetzt so schwer gefallen wäre, sondern es war halt die Ablenkungen rundherum, die dazu geführt haben, würde ich einmal sagen. Aber es war auch nicht so reglementiert wie heute. Wenn man, es hat keine so diese quasi Eingangsprüfungen gegeben, die es heute gibt. Es war mehr oder weniger unkontrolliert und deswegen konnte man auch die Studienzeit ausdehnen. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Wenn man also nicht in der vorgesehenen Zeit studiert, wird man irgendwann einmal, möchte fast sagen, gesperrt. Ja. Und ja, damals war das halt nur so und ich habe das eigentlich die Zeit des Studiums sehr, sehr genossen.
Hast du dich dabei auf ein medizinisches Fachgebiet fokussiert oder war immer das Ziel praktischer Arzt, so wie der Papa?
Ursprünglich war immer das Ziel Allgemeinmediziner, praktischer Arzt, wie das damals geheißen hat. Und da ich aber schon durch die Tätigkeit meines Vaters natürlich auch von den negativen Seiten oder von den schwierigen Seiten des Arztberufes Kenntnis hatte, war es mir schon immer wichtig, also nicht nur die Allgemeinmedizin im engsten Sinne des Wortes zu betreiben, sondern ich habe immer getrachtet, mir im Rahmen der Medizin Ausbildung und später dann auch, wie die Ausbildung also als Allgemeinmediziner schon fertig war, mir Nischen zu suchen, um das tägliche allgemeinmedizinische Arbeiten mir ein bisschen aufzulockern, würde ich mal sagen. Und da habe ich mich dann, aber das war erst nach dem Studium, einerseits auf Arbeitsmedizin spezialisiert und auf Sportmedizin.
Stichwort Sportmedizin. Teamarzt beim SK Rapid seit 2005. Wie bist du dazu gekommen?
2005 war der Dr. Lugscheider, damals Vereinsarzt, und wie der Peppi Hickersberger weggegangen ist zum ÖFB, hat auch der Dr. Lugscheider sozusagen sein Amt zur Verfügung gestellt. Und plötzlich war halt Rapid ohne Vereinsarzt, was nicht ganz stimmt, weil der Dr. Ziefko damals also die Vereinsarzttätigkeit übernommen hat. Der war also nach außen, in der ersten Zeit meiner Rapid-Tätigkeit war der Dr. Ziefko nach außen der Vereinsarzt. Nur als Unfallchirurg bist du natürlich sehr versiert, was die ganzen Verletzungen und sporttraumatologischen Probleme anbelangt. Aber du brauchst da immer einen Allgemeinmediziner, um das ganze Bürokratische und vor allem internistisch-allgemeinmedizinische abzudecken. Ich sage immer, die Spieler sind mindestens genauso oft, wenn nicht öfter, krank als verletzt. Und da ist halt natürlich der Unfallchirurg alleine nicht wirklich, so wie ich jetzt niemanden den Meniskus operieren kann, ist für einen Unfallchirurgen halt die allgemeinmedizinische oder internistische Medizin ein bisschen fremd. Und daher sollte und ist das eigentlich immer eine Symbiose zwischen Allgemeinmedizin und Unfallchirurgie. Und ich habe damals den allgemeinmedizinischen Part einmal übernommen. Und der Dr. Ziefko war der Nachfolger eigentlich vom Dr. Lugscheider zunächst einmal.
Jetzt sind 18 Jahre vergangen, die Medizin hat sich verändert, weiterentwickelt. Wie hat sich der Job als Teamarzt des SK Rapid verändert, auch für dich persönlich?
Ja, unglaublich. Also abgesehen einmal von den Rahmenbedingungen, ich meine also jetzt Infrastruktur bei Rapid, ist der Job als solcher heute viel, viel, würde ich einmal sagen, umfangreicher. Es ist notwendig, mehrere Komponenten abzudecken und das wird auch erwartet. Zum Beispiel ist eines der Hauptnotwendigkeiten dieses zur Verfügung stellen eines Netzwerks. Das heißt, du brauchst für jede Problematik medizinische genügt es. Natürlich gibt es Bereiche, die wir selbst abdecken können, aber sehr viele Bereiche brauchst du für Untersuchungen, als Beispiel zum Beispiel Sportkardiologen. Das genügt nicht mehr ganz einfach in der Einstellungsuntersuchung ein EKG zu machen, sondern du brauchst eine vielfältige Abklärung. Du brauchst, ein Netzwerk in dem Sinne, dass Untersuchungen bei einem Verein wie Rapid schnell funktionieren müssen. Das heißt, es genügt nicht zu sagen, okay, das MR ist in 2 Wochen oder in 10 Tagen. Na, das MR sollte am besten heute oder schlimmstenfalls morgen sein. Das alles bedarf natürlich eines gewissen Netzwerkes und dieses Netzwerk muss man zunächst einmal finden und dann auch pflegen. Das ist eine der Haupttätigkeiten.
Jetzt ist das Team, das Ärzteteam des SK Rapid eigentlich sehr groß, wird immer größer. Wie viele Ärzte sind da tätig für Rapid?
Ja, im Kernbereich sind es immer 2, die das abdecken. Wie ich zuerst gesagt habe, eben der Vereinsarzt, der jetzt bei Rapid traditionell immer bis jetzt der Allgemeinmediziner war und dann natürlich das unfallchirurgische Team, das die Verletzungen abdeckt. Und auch da ist es so, dass man natürlich immer ein Backup braucht. Das heißt, wenn der Unfallchirurg krank ist oder auf Urlaub ist und es passiert was, muss das natürlich jemand anderer übernehmen. Deswegen würde ich einmal sagen, 2 bis 3 Ärzte im Kernteam und dann braucht es schon für die Matchbetreuungen immer wieder jüngere Kollegen teilweise, die für Spiele einspringen, weil man natürlich, vor allem wenn man international spielt, wo man also dann gleich 3 Tage unter der Woche unterwegs ist, nicht alles selbst abdecken kann. Und da haben wir über das Lorenz-Böhler-Krankenhaus immer wieder die Möglichkeit, junge Kollegen, die das gerne machen, die dann für Matchbetreuungen mit einspringen. Ja. Aber das ist jetzt flexibel, würde ich mal sagen.
Abgesehen von Rapid, hast du ja die Ordination deines Vaters übernommen. Wann war das?
91.
Was hat sich verändert, seitdem du Rapid-Arzt bist?
In der Ordination?
Kommen Leute jetzt, die sagen, sie wollen vom Rapid-Arzt behandelt werden?
Ach, schon. Also wobei das natürlich bei mir vielleicht nicht so eklatant ist wie bei dem jeweiligen Unfallchirurgen. Ist natürlich, ich muss das den Patienten dann immer erklären, meine Aufgabe ist eigentlich auch bei Rapid und generell als Allgemeinmediziner zu erkennen, worum es geht und das dann in die richtigen Bahnen zu lenken. Das heißt, die Tätigkeit bei Rapid hat mir jetzt ein Mehr an Patienten nicht wirklich gebracht. Ich hatte vorher eben die Ordination, die gut funktioniert hat, mit der ich sehr zufrieden war, was das Patientenaufkommen anbelangt. Und nachher war es eher so, dass ich durch das, dass ich nicht mehr so viel zur Verfügung gestanden bin in der Ordination, weil ich eben mit Rapid sehr viel unterwegs war hat sich das in etwa die Waage gehalten. Das heißt, du hast schon auch Patienten verloren, denen Fußball oder Rapid im Speziellen, die damit nichts am Hut haben, aber die dann gesagt haben, der ist nie da. Dieser Verlust an Patienten wurde wahrscheinlich in etwa durch die Patienten, die zu dir gekommen sind, weil du Rapid-Arzt warst, wurde ungefähr ausgeglichen. Also es war patientenmäßig, würde ich eher meinen, ein Nullsummenspiel. Was allerdings der Fall war, meine Patienten, die ich schon hatte, die waren irrsinnig stolz, würde ich fast sagen, darauf, dass ihr Arzt bei Rapid ist. Also das hat schon eine immense Außenwirkung gehabt und ich habe sicherlich am Tag 10% meiner Arbeitszeit damit verbracht, dass ich in der Ordination über Rapid gesprochen habe mit den Patienten, die großteils halt alle sehr interessiert waren und man musste das dann fast abbremsen, damit man zum Kern des Problems gekommen ist, wenn jemand krank war. Also das war schon, das habe ich schon gespürt und bemerkt, dass das eine irrsinnige Außenwirkung hat.
Jetzt kann ich von mir persönlich sprechen, vor allem als Kind, wenn ich irgendwo Bauchweh gehabt habe oder so, habe ich dem Papa gesagt, ihr Bauchweh, was tun wir? Er hat dich angerufen und du hast mit mir geredet und mir ist besser gegangen, weil der Rapidarzt sagt, du hast nichts. Ist das mehreren Menschen so gegangen oder war ich da allein so voll?
Absolut, du hast natürlich in der Öffentlichkeit, in der Patientenöffentlichkeit, würde ich einmal sagen, automatisch ein anderes Standing, weil sie sich sagen, also Rapid wird sich keinen Schlechten nehmen, so oft in diese Richtung gedacht einmal. Aber es ist natürlich auch immer davon abhängig, wie du das rüberbringst. Also es wäre kontraproduktiv, sozusagen permanent den Rapidarzt raushängen zu lassen. Das bringt es nicht wirklich. Aber für die Patienten und die Problematik teilweise war auch das, dass man halt als Rapidarzt mit sehr vielen chronischen Verletzungen konfrontiert ist, wo also Leute schon bei x Ärzten waren mit irgendwelchen Bildern und abgenützten Gelenken und dann meinen halt, wenn sie mit dem Problem dann zum Rapidarzt gingen, dann wird das besonders behandelt und der sieht dann Sachen, was 10 Ärzte vorher vielleicht nicht gesehen haben. Also dem ist ja nicht so. Du bist ja nicht nur, du kannst ja das Rad nicht neu erfinden, nur weil du bei Rapid bist. Abgesehen davon, dass eben die sporttraumatologische Seite und die unfallchirurgische nie mein Kerngebiet war. Das war immer also aufgeteilt. Also es hatte viele, viele Vorteile, aber auch einige kleine Nachteile.
Jetzt habe ich ein Fallbeispiel für dich. Es ist ein Rapid-Spiel, du bist im Einsatz, ein Spieler verletzt dich am Kopf, blutet, hat einen Cut, du läufst rein. Wie ist dann der Ablauf? Wird da direkt am Spielfeldrand genäht? Wie funktioniert das dann?
Es kommt darauf an, also im Prinzip, früher war es so, dass man bei einer Kopfverletzung, einer blutenden Kopfverletzung, das schon am Spielfeld versucht hat zu erledigen. Wie erledigen? Meistens das Nähen ist relativ umständlich. Also das dauert viel zu lange. Man ist dann übergegangen, wenn es an geeigneter Stelle war, sprich also im Bereich des Kopfes, aber eher in Richtung Stirn, Kopf, Scheitel, Schläfenbereich, dann wird das getackert. Das ist also so eine Klammermaschine ähnlich, der Heftklammern im Büro. Und das musste man aber im Laufe der Zeit, dann wurde das von den Schiedsrichtern dann so gehandhabt, dass man an die Outlinie verfrachtet wurde und dann an der Outlinie das erledigt hat und versorgt hat. Es gab und gibt natürlich Verletzungen im Gesichtsbereich, gröbere Rissquetschwunden, wo man nicht tackern soll und nicht tackern darf, die dann, wo man dann entscheidet in der Situation, ob man das mit Verbänden oder mit so Klebestreifen versorgen kann. Oder im Extremfall muss man den Spieler dann aus dem Spiel nehmen. Aber ein Großteil der offenen Rissquetschwunden kann während des Spiels behandelt werden.
Wer hat die letzte Entscheidung? Wenn der Spieler selbst weiterspielen will, hast du die Entscheidung, der Trainer?
Immer der Arzt. Was nicht immer so rüberkommt und was früher auch nicht immer der Fall war. Man muss sich das so vorstellen, ein Spieler steht unter Strom. Die kannst du zum Beispiel tackern ohne Betäubung. Ja? Weil der ist so unter Adrenalin, dass er sich also da ohne weiteres 3, 4, 5 Klammern setzen lässt. Und ich möchte nicht sagen, dass er es nicht spürt, aber er kann das durchaus akzeptieren. Dementsprechend ist es natürlich auch seine Einsicht, was anbelangt, weiterspielen oder nicht. Das ist bei manchen Dingen klar, wenn es ihm besonders weh tut, oder viele Spieler kennen ja Verletzungen schon von früher, die wissen genau, mit der Verletzung, Stichwort Kreuzbandriss, das spürt der Spieler, wenn das passiert, dann kommst du hin und der sagt dir schon, was er hat. Ja? Also der will gar nicht mehr weiterspielen. Es gibt aber speziell gerade bei Kopfverletzungen, die jetzt nicht mit Wunden in Verbindung sind, sondern wo es um Gehirnerschütterung und Folgen der Erschütterung geht, schon Situationen, und das habe ich ein, zweimal erlebt, wo der Spieler sagt, es geht, ich spiele weiter. Wo du also wirklich fast Zwangsmaßnahmen ergreifen musst, damit der weiterspielt. Und bei manchen Trainern auch so war, wenn der Spieler gesagt hat, es geht weiter, dann hat der Trainer gesagt, okay, der spielt weiter. Und da musstest du als Arzt schon wirklich teilweise sehr, sehr intensiv dagegen ankämpfen, was ein-, zweimal, muss ich gestehen, auch nicht gelungen ist. Weil du irgendwann einmal, du kannst ja nicht jetzt da hergehen und den mit Gewalt vom Spielfeld ziehen. Und das war... Mittlerweile ist es aber so, dass es durch diese öffentliche Diskussion, speziell Kopfverletzungen, hat das schon ein Standing erreicht, auch im Bereich des Betreuers und der Spieler selbst, dass das wirklich akzeptiert wird, wenn der Spieler sagt, das geht, der Arzt sagt, das geht nicht weiter, weil er merkt, dass der nicht mehr wirklich richtig reagiert. Dann wird das akzeptiert. Aber es ist auch nicht immer leicht, das vor Ort zu entscheiden. Es gibt da natürlich Kriterien, die man testen kann, aber die gingen nicht am Spielfeld innerhalb von einer Minute, sondern da müsste man den Spieler rausnehmen und am Spielfeldrand vielleicht 5 Minuten Tests machen, ob der jetzt von seiner Gehirnerschütterung her spieltauglich ist. Das akzeptiert kein Trainer der Welt, dass du den jetzt an der Outline. Das heißt, du musst diese Entscheidungen wirklich relativ kurzfristig treffen, und da kann es schon einmal sein, dass man sich vielleicht ein bisschen irrt, aber grundsätzlich, wenn man sagt, okay, ich gehe auf Nummer sicher und ich werde eine Kopfverletzung immer so behandeln, dass ich im Zweifelsfall eher vorsichtiger bin, dann wird es akzeptiert heutzutage.
Jetzt kriegt man oft dann mit, Kopfverletzung, das Trikot muss getauscht werden. Ja. Was ist da der Grund, für alle, die es nicht wissen?
Das ist wenn das Trikot blutig ist. Das heißt, wenn der eine, da geht es nicht um die blutende Kopfverletzung. Egal, wenn am Trikot Blut ist, ob der jetzt aus einer Kopfwunde blutet oder ob er sich ganz einfach auf der Hand auf eine Schürfwunde hat und blutet, muss das Trikot gewechselt werden. Beim Blut geht es schlichtweg in dem Fall um eine etwaige Ansteckungsmöglichkeit über das Blut mit anderen Spielern im Rahmen von Zweikämpfen.
Erzähl uns einmal kurz vom Ablauf. Du hast gesagt, du leitest dann die weiteren Schritte in die Wege. Jetzt verletzt sich ein Spieler.
Ja.
Wie kommt es zur Diagnose? Wie kommt es zu weiteren Untersuchungen bis hin zur Physio, zum Comeback, bis dann wieder entschieden wird, der kann wieder spielen?
Also grundsätzlich ist es so, dass es entschieden wird, ob es ein bildgebende Abklärung benötigt oder nicht. Es gibt natürlich Verletzungen, wo wir vom Verletzungsmuster her und von der Entstehung der Verletzung genau wissen, das ist eine, sage ich einmal, Minimalverletzung, dann wird nicht die gesamte Maschinerie in Gang gesetzt. Aber bei den, würde ich einmal sagen, mindestens 50% der Verletzungen ist es notwendig, nachher bildgebende Verfahren anzuwenden, die da entweder Röntgenuntersuchungen sind, wenn es um knöcherne Verletzungen geht, oder Ultraschalluntersuchungen, wenn es um Weichteilverletzungen wie Muskel geht. Und die genaueste Abklärung heutzutage ist das MR. Ja, und dann wird eben versucht, so schnell wie möglich diese Abklärung zu bekommen. Und dann wird eigentlich entschieden seitens des Unfallchirurgen, also in dem Fall ist das jetzt bei uns der maßgebende Arzt, der Dr. Lukas Brandner, der sämtliche weiteren Schritte mit den Physios dann abspricht. Entweder im schlimmsten Fall muss der Spieler operiert werden, oder es kommt also zu einer Behandlung von den Physios kommt es immer. Egal wie schwer jetzt die Verletzung ist, aber es hängt dann dort von der Schwere der Verletzung ab, wie schnell und wie intensiv die Rehabilitation durch die Physios stattfindet. Das ist also eine Sache, wo der Arzt, in dem Fall der Unfallchirurg oder der Sporttraumatologe, sehr eng mit dem medizinischen Betreuerteam zusammenarbeitet, das wohl immer wieder kontrolliert, aber die Haupttätigkeit in der Rehabilitation obliegt den Physios. Die betreuen den Spieler dann so lange, bis er jetzt medizinisch quasi ausgeheilt ist, was aber nur lange nicht heißt, dass er matchfit ist. Das heißt, am Ende der Betreuung durch die Physios geht das einher mit einer Betreuung durch das Trainerteam im Sinne von Rehab-Trainern, die dann schon mit den Spielern am Spielfeld beginnen zu arbeiten, um das sogenannte Return to Sport so schnell wie möglich herbeizuführen. Aber das sind zwar vollkommen verschiedene Paar Schuhe, gesund und matchfit, da sind oft Wochen dazwischen. Ja.
Bevor wir jetzt gleich noch über das Thema Doppel-Dreifachbelastung plaudern möchten, hören wir jetzt kurz rein in eine Fanfrage der Woche zu einem besonderen Thema.
Wie kommen Sie auf den Gedanken? Oder wie kommen Sie auf den Satz?
Die Fanfrage der Woche.
Hallo, hier spricht die Kathi und ich habe eine Frage an den Teamarzt. Wieso haben Fußballer so oft einen Kreuzbandriss?
Naja, der Kreuzbandriss ist natürlich eine sehr gefürchtete Verletzung bei Fußballern, die sicherlich im Laufe der Jahrzehnte zugenommen hat. Einerseits, weil früher die Kreuzbandrisse nicht so oft diagnostiziert wurden. Das heißt, es gibt sehr viele alte Fußballer, die mit Kreuzbandrissen sehr lange gespielt haben. Und die Diagnose des Kreuzbandrisses wurde früher nur durch eine manuelle Untersuchung gestellt. Und das ist halt natürlich eher fehlerbehaftet, wie wenn du ein Bild hast. Der zweite Grund ist natürlich die zunehmende Intensität des Sports. Da werden vielleicht einige ältere Fußballer nicht gerne hören, aber das ist von der Belastung her heute ein anderer Sport als vor 20, 30 Jahren. Das heißt, die Kräfte, die teilweise ein Kreuzbandriss entsteht sehr häufig durch, dass ein Spieler hängen bleibt, irgendwo am Rasen oder dass ein Foul passiert, wo sich das Knie in einer bestimmten Richtung durchstreckt oder verdreht. Und da ist es natürlich schon abhängig, wie intensiv ein Zweikampf geführt wird oder wie intensiv jemand sprintet, wenn er am Rasen hängen bleibt. Und das hat im Laufe der Jahre durch die modernen Trainingsmethoden und durch verschiedene Umstände natürlich zugenommen. In erster Linie ist es natürlich eine Folge der Intensität und eine Folge der zunehmenden Belastungen. Die Matchbelastung in der heutigen Zeit, wenn man jetzt denkt an Länderspiele parallel bei manchen Spielern, internationale europäische Cup-Bewerbe, Meisterschaft, Cup, die kommen teilweise auf 50 Spiele und mehr im Jahr. Und das war früher nicht so. Wenn ich überlege, der Europacup, damit du ins Finale gekommen bist, im Europacup der Meister, hast du, glaube ich, 5 Runden überstehen müssen. Heute bist du mit 5 Runden nicht einmal nur in der Gruppenphase, wenn du Pech hast. Also schon, aber hast in der Gruppenphase noch nichts erreicht. Das heißt, das hat sich alles verdichtet und intensiviert, was die Belastung anbelangt.
Zu dem Thema habe ich recherchiert. Du hast gesagt, über 50 Spiele. In der vergangenen Saison, Bruno Fernandes, der Kapitän von Manchester United, inklusive WM und Teamspielen bei Portugal, 78 Pflichtspiele in einer Saison. Ist das noch gesund?
Nix. Das ist eine Überbelastung, die man durch, meiner Meinung nach, durch kein Training der Welt kompensieren kann. Das ist wie wenn du in deinem Brotberuf mehrere Wochen 20 Stunden am Tag durcharbeitest. Das heißt, das ist diese Belastungen in erster Linie und okay, Bruno Fernandes ist Manchester United und spielt Champions League bis zum Ende oft und ist Teamspieler. Das haben natürlich nicht alle, aber selbst bei den Nicht-Teamspielern kommen Belastungen zustande, die weit davon entfernt sind, durch Training kompensiert werden zu können. Das ist nicht möglich. Natürlich gibt es welche, die sind prädestinierter, die sind muskulär und was ihren ganzen Körperbau anbelangt, geeigneter, das auszuhalten oder länger auszuhalten wie andere. Das kommt schon eine individuelle Eignung dazu. Aber grundsätzlich ist das mit nichts medizinisch zu verantworten und es wird ja immer mehr. Das heißt, diese offensichtliche Gier der internationalen Verbände hier ohne Ende Geld zu lukrieren mit Veranstaltungen, mit Bewerben, geht eindeutig auf Kosten der Spieler und auf die Häufigkeit der Verletzungen.
Stichwort Belastung. Woran liegt es, dass Spieler deiner Meinung nach so unterschiedlich auf Belastung reagieren? Du hörst das Klatschen. Was heißt das?
Eine Viertelstunde.
So ist es. Wir gehen in die letzte Viertelstunde und reden weiter über Belastung. Warum reagieren das unterschiedlich, die Spieler?
Naja, ich glaube schon, dass es genetische bedingte Unterschiede gibt, was also die Belastbarkeit des Bewegungsapparats, speziell der Muskulatur anbelangt. Das sind nicht alle gleich gesegnet, würde ich einmal sagen. Und dann ist es natürlich auch Training. Du kannst das 2 Stunden Training oder eine Stunde Training in der Kraftkammer kannst du für dich optimal gestalten und du kannst es aber so gestalten, dass du eine Stunde in der Kraftkammer bist, wie jeder andere, aber der Effekt dieses Trainings 50% von einem anderen ist. Und da liegen die Unterschiede, glaube ich, in der Bereitschaft, das Training optimal für sich selbst zu nützen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich genetische Präformierungen, dass nicht alle Menschen von Haus aus jetzt, was die vor allem muskuläre Ausstattung anbelangt, gleich sind.
Bist du als Arzt auch in die Belastungssteuerung und Trainingsplanung mit einbezogen, beziehungsweise sagst du, diesen Spieler sollten wir jetzt außernehmen?
Nein, das ist ausschließlich Aufgabe und bei Rapid traditionell so gewichtet, dass das eine Sache der Sportwissenschaft ist. Wir haben ja, würde ich einmal sagen, wenn man über das vorher gesprochen hat, wie die medizinische Aufteilung stattfindet, mehr oder weniger 3 Säulen. Die eine Säule ist die Verletzungssäule, die zweite Säule ist die allgemein internistische, medizinische Säule mit den ganzen Untersuchungen für UEFA, Bundesliga und so weiter, auch bis zur Akademie. Und die dritte Säule ist die organisatorische, die bei uns der Wolfi Frey mittlerweile abdeckt, weil es ganz einfach unmöglich wäre, das alles von den Ärzten, was an Dokumentation und an verschiedenen anderen Dingen zu erledigen sind, als an bürokratischer Belastung abdecken zu lassen. Und die vierte Säule ist die Sportwissenschaft, die also von der medizinischen Abteilung, natürlich besteht hier eine enge Zusammenarbeit, aber eigentlich ist die von der medizinischen Abteilung absolut getrennt Und da fällt also rein Ernährung, da fällt rein Rehabilitation, da fallen verschiedene Ausstattung, zum Beispiel der Kraftkammer mit Geräten, Anschaffung neuer, innovativer Geräte. Das ist alles bei uns in der Abteilung Sportwissenschaft und Rehabilitation, der Alexander Steinbichler vorsteht, wird von denen abgedeckt. Und so gesehen sind das also vier Säulen, die, wenn immer es notwendig ist, zusammenarbeiten, aber gerade was die Trainingssteuerung anbelangt, ist bei uns eigentlich, außer wenn es sich um eine Verletzung handelt, dass dann sagt natürlich der Arzt, insofern steuert er auch das Training. Aber bei gesunden Spielern funktioniert die Trainingssteuerung nur über das Trainerteam bzw. über die Sportwissenschaft.
Jetzt, wenn ich manchmal im Trainingszentrum bin in der Früh, sehe ich die Spieler und sie tun sich gerade ein Pflaster hier halten, weil sie ein bisschen bluten. Mhm. Was wird da gemessen? Was ist das für ein Test?
Das ist der sogenannte CK-Wert, die Kreatinkinase. Das ist ein Muskelwert, der ansteigt, wenn man muskulär belastet ist. So in einem geringen Ausmaß sogar, wenn du, weiß ich nicht, locker joggen gehst, eine halbe Stunde. Und je nachdem, wie hoch dieser Wert ist, kann man erkennen, ob die muskuläre Belastung zu viel ist. Und das wird vor allem in der Vorbereitung, aber auch in der Vorbereitung natürlich öfter, Vorbereitung jeden Tag, aber während des Normalbetriebs in der Meisterschaft wird das, würde ich einmal sagen, ein-, zweimal in der Woche getestet, um zu sehen, wo steht der einzelne Spieler im Rahmen seiner, in Bezug auf seine muskuläre Belastung. Und da kann es natürlich passieren und passiert es logischerweise auch, weil das ist der Sinn dieser Untersuchung, dass man Spieler, die überbelastet sind, weil der Wert so hoch ist, dass man die für ein, zwei Trainings rausnimmt und im regenerativen Bereich arbeiten lässt. Das passiert des Öfteren und das ist der Sinn dieser Untersuchung, ganz einfach.
Jetzt möchte ich noch einmal zurückkommen auf deine Verantwortung als Teamarzt des SK Rapid. Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, der kann spielen, aber es ist eigentlich dann nicht gut gegangen, er hat sich noch schwerer verletzt?
Ja, sicher gibt es, das würde ich jetzt einmal sagen, es wird kaum einem Teamarzt noch nicht passiert sein, dass man also die Situation jetzt, was die Verletzung anbelangt, ein bisschen falsch einschätzt. Auch natürlich oft aufgrund einer Drucksituation seitens der Trainer oder seitens des Spielers, der dann dir in mehreren Trainings versichert, er ist fit. Man muss eben, wie gesagt, was ich zuerst gesagt habe, unterscheiden. Es ist jetzt eine Sache, die meistens dann passiert, wenn der zwar schon gesund ist, das heißt, die Verletzung ausgeheilt ist, aber er eigentlich noch nicht matchfit ist. Und wenn man ihn dann ins Match schickt und er ist körperlich noch nicht fit, passieren oft sogar an derselben Stelle dann immer wieder neue Verletzungen. Aber durchaus, also möge der Arzt den ersten Stein werfen, den das noch nie passiert ist, dass er zu früh jemanden fit oder gesund geschrieben hat. Das ist zwangsläufig so, weil rundherum ist ja nicht so, weil wir haben jetzt ein Trainerteam, wo es überhaupt kein Thema ist. Das ist also so, dass es die letzte Entscheidung immer der Arzt hat, aber es vor allem früher gab es oft Trainerteams, wo der Trainer am Ende des Tages entschieden hat, wo du sagst, okay, er soll sich von mir aus aufs Bankel setzen und auf einmal läuft der ein, weil der Trainer sagt, ja, wenn er am Bankel sitzen kann, kann er spielen auch. Also das heißt, das ist schon eine Geschichte, die immer wieder passiert, würde ich einmal ehrlicherweise sagen. Auch in Krankheitsfällen. Ja, es ist sehr schwer zu entscheiden, ab wann kann ich einen Spieler, der jetzt verkühlt war oder der Bronchitis hatte oder der Medikamente genommen hat, ab wann kann ich den wieder voll belasten? Weil letztendlich ist es ja so, wenn du sagst, okay, der soll jetzt ins Training einsteigen und einmal 3 Tage locker trainieren, ich bin ja nicht bei jedem Training dabei und in Wahrheit zu beurteilen, ist das jetzt ein lockeres Training oder ein intensives Training, ist auch nicht immer möglich. Das heißt, es passiert schon zwangsläufig oft, dass man jemanden zu früh ins Spiel schickt oder ins Training schickt. Aber nicht, das ist jetzt nicht die Regel, Gott sei Dank.
Wir kommen in die Zielgerade und bevor wir jetzt noch etwas Persönliches von dir wissen möchten, schauen wir zum grün-weißen Lattenpendler.
Lattenpendler, 11 Sätze über mich.
Also 11 Sätze über Dr. Thomas Balzer. Rapid ist?
Rapid ist meine liebste Freizeit gewesen.
Wenn ich nochmals ein Kind sein könnte, würde ich?
Würde ich Profifußballer werden.
Bumm. Welche Position?
Innenverteidigung.
Aufgrund der Größe?
Nein, aufgrund der Spielübersicht.
Mein Lieblingsurlaubsziel?
Grado.
Angst habe ich?
Vor Höhe. Bin schwer höhenängstlich.
Die häufigste Verletzung im Fußball ist?
Muskelverletzungen.
Wenn ich mich zwischen Rapid und meiner Praxis entscheiden müsste, würde ich?
Praxis.
Am meisten behandeln musste ich? Oder am öftesten?
Jetzt Spieler oder Verletzungen?
Machen wir beides.
Verletzungen, also am häufigsten behandeln musste ich Erkrankungen. Also ich sage immer, die Spieler sind öfter krank als verletzt. Aber jetzt, es gibt immer wieder in jedem Kader gibt es eher verletzungsanfälligere und krankheitsanfälligere. Das würde ich jetzt, das kann ich nicht wirklich auf Namen aufhängen. Würde mir jetzt keiner einfallen, wo ich sage, der war ununterbrochen krank.
Gibt es sogenannte Hypochonder bei Fußballern?
Hypochonder ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt gerade beim Fußballer, der sich ja über seine körperliche Fitness und Eignung definiert, sehr viele Spieler, die sehr in sich hineinhorchen und dadurch ganz einfach Dinge bemerken an sich, die vielleicht überhaupt nicht relevant sind.
Meine Lebensweisheit lautet?
Behandle jeden Menschen so, wie du selbst behandelt werden willst.
Nie genug bekomme ich von?
Rapid.
In 10 Jahren?
Schaue ich mir ein Rapid-Spiel von der Tribüne mit meinen Enkeln an.
Als nächstes mache ich?
Ordination am Nachmittag.
Vielen Dank. Ich möchte jetzt noch, du hast es schon anklingen lassen, eine lange Reise, 18 Jahre, Rapid-Teamarzt, geht zu Ende. Warum dieser Schritt, warum diese Entscheidung?
Ja, ich glaube, das ist, erstens einmal spüre ich in mir, dass es Zeit ist. Aus welchem Grund? Ich bin der Meinung, dass man sowohl meine Tätigkeit als Mediziner, vor allem als Hausarzt, aber auch die Rapid-Tätigkeit nicht mit 100%, sondern mit 120% machen sollte. Es ist vor allem Rapid ein ziemlicher Arbeitsaufwand, aber auch emotioneller Aufwand. Und das geht nicht einmal mit 100%. Und ich fühle mich im Moment nur mehr bei 95. Und das ist ganz einfach. Und ich spüre, dass es andere besser machen können. Und das ist der Grund, warum ich... Und ein weiterer Grund ist, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn es nur ein paar Leuten leid tut, wenn man aufhört, als es sagt hinterrücks jeder, es wird endlich Zeit, dass der Alte geht. Insofern sind das jetzt so ganz grob zusammengefasst meine Beweggründe. Aber der Hauptgrund ist, dass ich in einem Lebensabschnitt, in dem ich jetzt mich schon langsam befinde, muss man auch die Ziele, die man im Leben hat, verändern. Oder muss man nicht, aber verändern sich die Ziele automatisch. Und meine Ziele sind nicht mehr nur auf Arbeit und Fußball ausgerichtet.
eigentlich schon ein perfektes Schlusswort. Ich sage vielen Dank, habe jetzt aber noch eine Abschlussfrage. Wie gut ist ein Bier als Elektrolytgetränk nach dem Spiel?
Hervorragend. Eines der besten oder wenn nicht das beste Elektrolytgetränk, das es gibt. Problem liegt ja an der Dosis. Das heißt, es ist genauso, wenn ich zu viel, sage ich jetzt einmal, Isostar trinke, das auch ein sehr gutes Elektrolytgetränk ist, ist es genauso problematisch, wie wenn ich sage, okay, Elektrolytgetränk, Bier ist super, und trinke ich halt nach jedem Match 10 Bier. Also das funktioniert nicht, aber grundsätzlich ist Bier oder Radler oder ein was auch immer, ist ein hervorragendes Elektrolytgetränk und schadet keinen Sportler der Welt in der richtigen Dosis angewendet.
Thomas, ich sage vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank im Namen, glaube ich, vieler Spieler und Trainer des SK Rapid für die großartige Zusammenarbeit über diese lange Zeit hinweg. Wir haben reingehört bei Dr. Thomas Balzer.
Dankeschön.
Du hast für reingehört. Abonniere jetzt unseren Podcast. Alle Infos unter skrapid.at.
Oh my gosh. Audioagentur.